Guten Abend zusammen. Freut mich alle, seid ihr heute hier zur Premiere des ersten netzpolitischen Abends in Bern. Wir haben uns als Thema digitale Integrität mit einem lokal bekannten Politiker passend zu Bern ausgesucht. Erst möchte ich aber noch kurz unseren Partnerinnen und Partnern danken. Das ist einerseits das Lichtspiel, der Ort, an dem wir heute sind. Die Wochenzeitung WOTS ist unser Medienpartner für alle, die heute hier sind. Wir haben WOTS mitgebracht. Ihr dürft gerne ein Exemplar mit auf den Heimweg nehmen. Lieber erst dann lesen und nicht schon jetzt, klar. Und für alle, die in Zukunft die Aufzeichnung schauen, relevant ist unsere Zusammenarbeit mit dem C3VOG, das dann am Ende das Video-Hosting macht. Dann habe ich vorher vergessen zu erwähnen, dass wir sind Jörg Mäder und ich bin Daniel Danatsch, die danach die Diskussion führen. Unser Experte und Gast am heutigen Abend ist Giorgo Ananiadis. Er ist unter anderem und vor allem deswegen heute eingeladen Präsident der Piratenpartei. Er sitzt im Großrat, im großen Gemeinderat in Ostermundingen und der Transparenz halber sei hier auch erwähnt, er ist genau wie Jörg und ich Mitglied der digitalen Gesellschaft. Wir sind also ein bisschen unter uns. Auch wenn er meistens als Pirat bekannt ist. Ja, ich glaube, wir überlassen es dir, uns die digitale Integrität näher zu bringen und löchern dich mit Fragen gleich im Anschluss. Einen herzlichen Applaus für Jörg.
Danke vielmals für die nette Einleitung. Es ist mir also eine Ehre, heute an diesem ersten geschichtsträchtigen netzpolitischen Abend hier in Bern zur digitalen Integrität zu reden. Es geht ein bisschen Rückblick, was haben wir so gemäß Datenschutz für Möglichkeiten, was die digitale Integrität ist und wie das weitergehen soll, ob das die richtige Lösung ist für unsere Gesellschaft oder nicht, das können wir nachher alles diskutieren. Wer hat schon mal von der digitalen Integrität gehört? Ja, also es ist nicht ein ganz unbekannter Begriff. Die Grundidee ist eigentlich, Integrität heißt Unversehrtheit. Die Idee ist eigentlich, dass wir die digitale Integrität umfassend schützen, so wie die körperliche und die psychische Integrität in Bundesverfassung und anderen Verfassungen geschützt ist, möchten wir das auch für die digitale Integrität erreichen. Und das ist meistens in den Verfassungen, teilweise auch in den Gesetzen so beschrieben. Das Grundkonzept zu der digitalen Integrität wurde von unserem Piratenpartei-ehemaligen Präsidenten Alexis Roussel zusammen mit Grégoire Barbet, also Digitalpolitiker aus der Romandie, gesetzt mit einem Plädoyer. Das ist ein schönes, nettes Buch, original auf Französisch. Es ist noch erhältlich, soweit ich weiß. Wurde das festgeschrieben, damals vor etwa 5 Jahren. Und warum ist man überhaupt drauf gekommen, dass es sowas braucht? Ich habe hier mal ein paar Buzzwords aufgeschrieben. Es gibt Kinderbilder im Netz, es gibt Datenleaks, private Daten, Identitätsdaten, die plötzlich über Hacks, Leaks und so weiter publik werden. Es gibt immer wieder den Ausdruck, Data ist das neue Öl, ob das jetzt stimmt oder nicht, oder ob man das anders formulieren sollte. Eben, es geht um gestohlene Daten, um Identitätsdaten von uns Menschen, die von fremden Firmen, von fremden Organisationen gesammelt, gemanagt werden und am Schluss auch geleakt werden. Und das ist das, was eigentlich der digitalen Integrität widerspricht. Es gibt dort verschiedene Probleme. Einerseits das Unwissen der Menschen. Die meisten von uns wissen gar nicht, wo unsere Daten überhaupt sind. Ich nehme ein Zugticket, ich buche eine Reise, mein Gesicht wird gescannt, wenn ich ins Migros gehe. Alle diese Daten werden irgendwo gesammelt. Zum Teil wissen wir es nicht mal, zum Teil wollen wir es nicht wissen. Sie sind kostenlos, bequem, verfügbar, unsere Daten. Und am Schluss haben wir noch ein Datenschutzgesetz, das eigentlich im Grundsatz mal gut ist, aber es ist kaum durchsetzbar, weil wenn irgendwelche Leaks passieren oder so, kann man das fast nicht rechtlich durchsetzen. Und am Schluss wird es auch kaum Konsequenzen haben, wenn irgendeine Firma unsere Daten leakt. Es wurde meiner Ansicht Ansicht, meiner Kenntnis nach, noch nie eine relevante Buße gesprochen wegen Datenverlusten. Ja, was machen wir jetzt? Ein Konzept ist eben diese digitale Integrität, dass wir die schützen. Wir wollen die komplette Hoheit über unsere eigenen Daten zurückerhalten. Wir möchten eine Selbstbestimmung wieder auf den Platz bringen, dass ich selbst entscheiden kann als Bürger, wer meine Daten zu welchem Zweck wie nutzt. Und wir wollen gleichzeitig auch eine Wirtschaft erzwingen, die nicht nur vom Datensaugen lebt, sondern eben einen Mehrwert bieten kann, indem ich beispielsweise für eine App bezahle und nicht mit meinen Daten dafür gerade stehe. Was ist jetzt diese digitale Integrität? Wir haben mehrere Probleme, also mehrere Felder definiert, wo wir eigentlich sagen, wie unsere Identität geschützt werden kann. Eines davon, ein Recht davon ist, wir wollen ein Recht darauf, nicht von einer Maschine beurteilt zu werden. Das heißt, Firmen und Behörden, die uns zunehmend über Algorithmen intransparent zufällig einordnen, solche Sachen, die können existenzbedrohend sein. Und mit diesem Recht wollen wir uns und vor allem die Firmen dazu bringen, dass man nicht nur von Maschinen beurteilt wird. Wir wissen es alle, es ist schwierig, aber es ist eine dieser Forderungen. Wir wollen auch ein Recht haben auf ein Offline-Leben. Das heißt, wenn ich ein Ticket löse, möchte ich das gerne auch anonym machen können. Wir haben Ticketschalter verloren, wir haben auch viele andere Sachen, die wir nicht mehr analog lösen können. Ihr wisst, im Moment ist so ein EID-Referendum im Gang. Dort geht es auch darum, dass viele Sachen digital erledigt werden müssen und nicht mehr analog werden können. Das ist etwas, das wir auch ein bisschen thematisieren wollen. Wir wollen ein Recht gegen diesen ewigen Online-Zwang haben. Also ich möchte gewisse Sachen auch offline erledigen können. Wir wollen auch ein Recht auf vergessen werden. Wenn diese Daten gesammelt werden, sei es mal so, aber irgendeinmal möchte ich auch sagen können, ich möchte diese Daten gelöscht haben, ich möchte diese Daten entfernt haben. Wir alle wissen, wie schwierig es ist, schon nur ein Datenauskunftbegehren zu machen und am Schluss irgendwie diese Firma dann noch dazu bringen, dass sie unsere Daten löscht. Wir möchten die Kontrolle über unsere Daten zurückerhalten. Wir möchten auch ein Recht auf Informationssicherheit. Es wird über Datendiebstähle berichtet, viele sensitive Daten, die werden zwar gesammelt, aber sehr schlecht geschützt. Wir wissen alle aus all diesen Leaks, die schon passiert sind, ja, manchmal ist man echt machtlos, hilflos. Es heißt dann einfach, ändern Sie Ihr Passwort und alles ist okay. Aber dass dann meine persönlichen, privaten Daten irgendwo gehandelt werden, das ist am Schluss ein sekundäres Problem. Wir möchten auch dort ein bisschen mehr und bessere, höhere Strafen haben für Firmen, die den Datenschutz nicht richtig machen. Wir möchten auch ein Recht darauf, dass wir nicht über Macht vermessen und analysiert werden. Ihr wisst selbst, vor etwa 2 Jahren gab es so eine Diskussion, die SBB wollte uns scannen im Bahnhof, wo wir durchgehen, wo wir verbleiben. Wir sollten vermessen werden in jedem Bahnhofsgelände, wo man eventuell aus uns Menschen noch ein bisschen mehr Umsatz rausholen könnte. Wir wissen es nicht. Ihr wisst alle, in Migros, in vielen Geschäften wird man heute gescannt, klaut man, wo bleiben die Leute stehen, wo gibt es Stau. Irgendwo haben wir diese permanente Verfolgung und gerne möchten wir auch ein Leben haben ohne diese dauernde Überwachung. Was wir sind, es werden ja nicht nur die Personen generell bewacht, sondern man wird auch klassiert in Mann, Frau, Größe, Alter und so weiter. Da gibt es ganze Klassifizierungen, die da passieren. Wir möchten gerne das Recht zurück, nicht vermessen und analysiert zu werden. Wir möchten auch ein Recht zurück, dass wir unsere Daten nur verwendet, wenn wir die Zustimmung geben. Das heißt, heute heißt es ja eigentlich in praktisch allen AGBs, wir stimmen zu, das ist die Standardklausel, wir stimmen zu, die Daten werden gesammelt, die Daten können praktisch nicht mehr gelöscht werden, sie werden überall aufbewahrt. Ein Beispiel, wer heute eine Zeitung liest, der muss praktisch zustimmen, dass die Daten sogar wenn ich Abonnent bin und mich persönlich identifiziere und für ein Abonnement zahle, muss ich meine Daten mit 725 anderen Firmen teilen, damit die ausgewertet und analysiert werden. Die werden dann gehandelt, die werden dann, daraus gibt es dann ein Konsumentenbild über mich. Und solche Sachen möchten wir gerne besser geschützt haben. Und das heißt auch, wir wollen das Recht zurück, dass unsere Daten nur nach expliziter Zustimmung, also nicht ein Klick auf die AGBs, ohne die ich gar keine Zeitung lesen könnte, dass diese Daten nicht weitergegeben und bearbeitet werden. Ja, und jetzt ist die Frage, ja, was läuft denn da? Wieso machen wir dieses Projekt Digitale Integrität? Ich habe hier einen Screenshot von einem Artikel in Genf. Gab es eine parlamentarische Initiative, das Volk hat darüber abgestimmt, das ist 2 Jahre her, 95% der Bevölkerung haben Ja gesagt. Also krasses Resultat. Das war in Genf. In Wallis gab es eine Verfassungsänderung, wo in der neuen Verfassung ein Artikel gewesen wäre, dass eben die digitale Integrität genauso geschützt hätte werden sollen. Die Verfassung wurde dann aber abgelehnt aus anderen Gründen. Das Thema ist nicht gestorben im Wallis, aber einfach die ganze Verfassung hat es dann nicht geschafft. In Zürich gab es eine Initiative, ihr habt es vielleicht gelesen, die wurde letztes Jahr eingereicht mit genügend Unterschriften. Sie wurde als gültig erklärt. Jetzt war die Anhörung vor der Kommission vor etwa 6-7 Wochen und es wird dann aus der Kommission, aus dem Parlament, wird es dann einen Entscheid geben und im besten Fall wird dann das Volk nächstes Jahr, übernächstes Jahr auch darüber abstimmen. Das ist in Zürich. In Neuchâtel gab es eine Volksabstimmung im November, wenn mir recht ist. Anfang November, Volksabstimmung, dort wurde die digitale Integrität, korrigiert mich, 91,5% angenommen. Also in Neuenburg hat es jetzt auch im Gesetz. In Basel-Stadt gab es eine Motion, die hätte letzte Woche besprochen werden sollen. Ich glaube, es wurde vertagt. Aber auch in Basel ist es im Moment ein Thema. Im Kanton Zug gibt es auch eine Motion, einen Vorstoß übers Parlament. Ich frage euch jetzt als Berner sicher, ja, was ist dann in Bern? In Bern kann ich euch einfach sagen, eine Initiative ist relativ aufwendig. 15.000 Unterschriften in 6 Monaten. In Zürich ist es 6.000 Unterschriften in 6 Monaten. Also weniger als halb so aufwendig bei fast doppelt so vielen Unterschriftberechtigten. Einfach zum Sagen, jeder Kanton in der Schweiz ist ein bisschen anders. Und was wir natürlich dann am Schluss wollen, ist, dass wir das auch in der nationalen Gesetzgebung möglichst in der Verfassung drin haben. Artikel 10 Absatz 2, jeder Mensch hat das Recht auf persönliche Freiheit, insbesondere körperliche, geistige und digitale. Dass wir so einen Artikel auf die digitale Unversehrtheit in der Bundesverfassung drin haben. Die Frage ist natürlich dann immer wieder die gesetzliche Umsetzung. Und das Ähnliche wäre dann auch im EU-Grundgesetz und international sind auch viele andere Piratenparteien, wer es nicht weiß, in Piratenpartei ist in etwa 50 Ländern aktiv und sowas ist eigentlich auch in vielen anderen Ländern im Moment am Wirken. Und das wäre es jetzt eigentlich schon von mir. Ich habe jetzt hier noch ein paar Kontaktdaten, die kann ich sonst später noch einblenden. Ich bin auch auf den Datenkraken unterwegs. Also ich bin jetzt ein öffentlicher Mensch, weil ich Politik mache. Aber ich möchte es eigentlich meinen Kindern, meinen Eltern, meinen Freunden gönnen, dass sie auch ein Recht auf Offline haben. Und damit würden wir jetzt zur Diskussion übergehen, schätze ich.
Ja. Merci. Danke. Gäste in die Mitte. Alles tipptopp.
Meine Gläser. Ich habe noch einen Tee, weil ich ein bisschen erkältet bin.
Kein Problem. Die Gäste dürfen 2 Getränke, die Hosts müssen sich mit einem zufrieden geben. Du hast sogar schon in deinem Vortrag oder in deiner Erzählung gesagt, es gibt ja ein DSG. Was wäre dann, oder wo geht die Daten, Datenschutzdienste, die digitale Integrität weiter als das DSG? Oder was erhoffst du dir zusätzlich? Wieso braucht es das zusätzlich?
Das Datenschutzgesetz, habe ich heute den Eindruck, das ist zwar neu, aber es ist ziemlich zahnlos. Wenn man sieht, was in den letzten Monaten und vor allem Jahren alles an Datenleaks und Datenpannen passiert ist und man sich überlegt, wie viel, was das für Konsequenzen hatte und vielleicht auch eben, was die Firmen oder die Verantwortlichen daraus an Strafe erhalten haben, denke ich einfach, das ist heute noch ziemlich unnütz. Also ich eben, wie gesagt, ich weiß von keiner Strafe wegen Verstoß gegen das Datenschutzgesetz. Wir wissen alle eben, da habe ich ein Beispiel geschrieben von einem Personalbüro, wo Identitätsdaten von Mitarbeitern, wir kennen noch den Xplain-Hack, da wurden auch irgendwelche privaten Daten irgendwo rausgegeben. Das sind nur Schweizer Firmen, dann kommen eben so Sachen wie Facebook-Leaks und so, wo wir gar keinen Einfluss mehr haben mit einer Schweizer Gesetzgebung. Ich denke nicht, dass jetzt eine digitale Integrität von heute auf morgen groß was ändern würde, aber für mich ist es ganz klar, dass mit einer digitalen Integrität das Datenschutzgesetz viel griffiger sein müsste. Etwas, das wir immer wieder gefordert haben, was es auch auf EU oder auf US, also anglikanischem Raum immer gibt, sind Strafen abhängig vom Umsatz der Firma. Und in der Schweiz hat man so Strafen im Bereich von ein-, zweistellige Tausender, wo einfach ein Großkonzern müde weglacht. Da ist der Anwalt, der die Medienmitteilung liest, ist teurer als die Strafe, die sie am Schluss bezahlen müssen.
Aber das ist ja am Ende ein Problem der Umsetzung, oder? Hast du ja eigentlich auch gesagt, wenn wir jetzt etwas in die Verfassung schreiben, dann braucht es ja nachher nochmals ein Gesetz, also ist die Umsetzung ja nachher nochmals einen Schritt weiter. Und daher habe ich mich gefragt, was bringt es dann zusätzlich oder was erhoffst du dir dann?
Ja, ich erhoffe mir natürlich zum einen einen besseren Datenschutz. Aber ja, wir wissen alle, in der Schweiz sind Initiativen nur auf Verfassungsebene möglich. Auch kantonal ist es meistens so. Einzelne Kantone haben, glaube ich, die Möglichkeit von Gesetzesinitiativen. Aber in Zürich zum Beispiel wurde die Initiative als Anregung eingebracht, wo also die Legislative, Exekutive zusammen ein Gesetzespaket draus machen könnten, das eigentlich die Initiative abbildet. Das ist diese Anregungsinitiative und ich denke, das wäre am Schluss der richtige Weg. Und ich denke, wir werden jetzt sicher heute und morgen keine nationale Initiative einreichen, wo dann der ganze Prozess nochmals ein bisschen komplizierter ist. Aber in Genf und in Neuenburg hat man es mit parlamentarischen Vorstößen eigentlich hingebracht. In Genf, so als erstes Feedback, hat man gehört, dass beispielsweise der Einsatz von Schulsystemen mit diesen, sagen wir mal, dominierenden Office-Lösungen nicht mehr erlaubt wurde, weil das die digitale Integrität der Kinder verletzen könnte. Deshalb hat man in Genf jetzt tendenziell auch eine Bevorzugung von anderen Office-Lösungen, die dann eben die digitale Integrität der Kinder nicht verletzen würde. Und das wäre wahrscheinlich der gangbare Weg, den man mit so einer Initiative...
Also in deinem Beispiel sagst du, wenn ich es richtig verstanden habe, wir hätten ein erstes Beispiel, wo man sagen kann, ja, das Datenschutzgesetz ist ja erfüllt, wir haben ja alle die Checkboxen auf der langen Vertragsliste mit diesem einen Office-Hersteller. Aber die digitale Integrität der Kinder ist nicht mehr gewährleistet. Und in diesem Fall wäre die digitale Integrität stärker und hätte einen gewünschten Schritt in die von dir gewünschte Richtung gebracht.
Die sollte eigentlich dort zusätzlichen Druck erzeugen. Also ein Beispiel aus meiner Gemeinde weiß ich, man hat sich auch für die gleichen Office-Produkte entschieden und hat dafür irgendwie, ich schätze, ein Bundesordner plus Datenschutzkonzept dazu bauen müssen. Und ob das jetzt irgendwo der richtige Weg ist, das soll jeder für sich entscheiden. Ich denke, nein. Wenn man mehr Datenschutzkonzepte schreiben muss, als am Schluss effektiv sonst gearbeitet wird, und kein Lehrer, kein Verantwortlicher wird jemals alle diese Sachen umsetzen können, die dann so dokumentiert sind. Da wäre es doch von Anfang an die sinnvollere Lösung, der sinnvollere Weg, auf eine datensparsame, digitale Integrität entsprechende Lösung zu setzen.
Da bin ich grundsätzlich voll bei dir. Die Frage ist dann nur, ob man am Ende nicht der Bundesordner darüber füllen muss, wie jetzt die digitale Integrität der BenutzerInnen des entsprechenden Produkts gewährleistet ist. Dann sind wir am Ende wieder gleich weit, oder?
Ja. Also ich sehe jetzt hier, das ist ja auf Schule bezogen, das ist in dem Sinne im öffentlichen Bereich, da gibt es eine politische Kontrolle, sehe ich das. Aber wenn ich das jetzt auf den Wirtschafts-Kommerz-Bereich sehe, sehe ich da Schwierigkeiten. Vor allem, als du da gesagt hast, hey, wir haben ja schon die physische und psychische Integrität in der Verfassung. Also wenn mich jemand physisch verletzt, also mir eine Ohrfeige verpasst oder in die Knie schlägt, also das merke ich. Aber merke ich, wenn ich meine digitale Integrität, also wie kann ich feststellen, dass meine digitale Integrität verletzt wurde?
Meine Hoffnung ist natürlich, dass die Leute zusätzlich sich bewusst werden, was die digitale Integrität bedeutet. Und ich sage ja nicht, sie darf nicht verletzt werden. Ich kann ja meine Zustimmung geben, dass man mich verletzen darf. Wenn du jetzt ein Magengeschwür hast, gibst du dem Arzt die Zustimmung, dass er dich aufschneiden darf, mit allen möglichen Konsequenzen, oder? Ja. Irgendwo auch dort gibt es die Möglichkeit, sich zu finden. Und bei der digitalen Integrität denke ich, das Problem ist einerseits das Bewusstsein, das habe ich ja am Anfang schon gesagt. Die meisten von uns wissen ja gar nicht, wo sie gescannt, gefilmt, überwacht und so weiter werden, was mit den Daten passiert. Wenn du eine Zeitung liest, heißt es einfach, du gibst die Zustimmung, dass 725 Tracker dich überwachen. Und wenn du Interesse hast, kannst du 725 Websites
einzeln abwählen,
einzeln anschauen, was sie denn mit deinen Daten möchten und einzeln abwählen. Vielleicht kannst du sie ja nicht mal abwählen. Und ich möchte gerne den Spieß umkehren.
Ja, das verstehe ich. Aber wenn jetzt ein Unternehmen halt noch ein bisschen plumper vorgeht und sagt, hey, ich beachte die digitale Integrität, aber macht es nicht. Wenn du meine physische Integrität nicht beachtest, merke ich das, weil ich habe Schmerzen oder was auch immer. Also es ist doch viel schwieriger, mich körperlich zu verletzen, ohne dass ich das merke, als meine digitale Integrität zu verletzen, ohne dass ich das merke. Also ist das dann mehr so ein Common Sense, ein Gentleman Agreement, dass man hofft, dass alle einhalten? Oder ist das wirklich etwas, das sich umsetzen kann?
Es ist natürlich schon eine Frage der Umsetzung. Welche Möglichkeiten gibst du wem in die Hand? Wenn ich dich beim Skifahren anremple, du fällst hin und ich fahre weg, hast du auch Probleme, mich zu finden. Und gleich möchte ich, aber es ist schwierig, aber es ist möglich, irgendwo. Und bei der digitalen Integrität denke ich auch, man muss halt auch zum Beispiel bei der Strafe dann entsprechend ansetzen und sagen, es rechnet sich vielleicht nicht in jedem Fall, die digitale Integrität zu verletzen. Ich meine, wir haben in der Schweiz coole Firmen wie Threema, wie Proton, wo versuchen, mit möglichst wenig Daten datenschutzkonforme Lösungen zu bieten. Und die, soweit ich das sehe, geben sich echt Mühe, sich daran zu halten, damit sie irgendwo den Leuten ihre Privatsphäre ermöglichen. Und ganz ehrlich, habe ich heute immer weniger Freude, überhaupt eine Zeitung zu lesen, weil ich einfach Consent, Consent, Consent klicken muss, Cookie-Banner und alles Mögliche. Und das macht keinen Spaß mehr. Und Wenn man das aber umkehren kann, ich kann die Zeitung lesen, ich bin ja zahlender Abonnent, also möchte ich die Zeitung lesen. Und wenn mir jetzt die Zeitung, der Zeitungsverlag beispielsweise das Angebot macht, ja für 50 Franken weniger im Jahr, gibt es noch Consent dafür, dass wir deine Daten bearbeiten, dann ist es am Schluss meine freiwillige Entscheidung. So könnte das zum Beispiel aussehen. Und dann können Sie für diese 50 Franken vielleicht 80 Franken Umsatz produzieren, mit indem Sie meine Daten noch verkaufen und vermarkten. Aber diese Zustimmung sollte von mir herkommen und sie sollte mir nicht aufgezwungen werden. Gleich wie ins Migros. Manchmal habe ich keine Möglichkeit, in ein anderes Geschäft zu gehen als ins Migros. Ja, will ich dann wirklich vermessen werden, wo, wie lange ich herumstehe und ob ich...
Aber jetzt bei diesem Zeitungsmodell, ich finde das noch interessant, einen Ansatz, hey, wenn ich so und so viel zahle, dann dürfte ich meine Daten in keiner Art und Weise außerhalb des Hauses gebrauchen. Innerhalb ist es ja sinnvoll, oder? Heißt denn das digitale Integrität nur für Besserverdienende?
Ja, am Schluss sollte das auch nicht die Lösung sein.
Aber du hast es jetzt so ein bisschen in die Richtung skizziert.
Aber schlussendlich wissen wir ja, Daten sind Geld. Und ich meine, dass ich Consent geben muss für 725 andere Firmen. Ihr wisst alle, das ist ja eigentlich, ja.
Es müsste nur schon einen Default-Alles-Ablehnen-Button geben.
Genau, schon nur dieser Default-Button wäre eine unglaubliche Bereicherung.
Ja. Jetzt eine andere Sache. Wenn ich auch andere Dinge, zum Beispiel über Fake News und so diskutiere, merke ich einen großen Unterschied in den Generationen. Die Generation meines Alters, die hat teilweise das Gefühl, alles, was im Internet steht, das ist korrekt und man muss sie aufklären, Fake News zu erkennen. Und die heutige Jugend, die geht schon mal davon aus, dass alles, was sie sehen, Fake News ist und denen muss man erklären, wie findet man die Wahrheit. Ist jetzt das Thema dieser digitalen Integrität, ist das auch ein Generationenproblem, dass die Jugendlichen heute gar nicht mehr davon ausgehen, dass man eine solche Integrität überhaupt besitzen kann, haben will? Oder also ich finde das auch spannend, wenn man diese digitalen Welt ein bisschen aus den Generationen anschaut.
Ja, wir als Senioren reden über die Jugendlichen. Nein, ganz im Ernst. Ich denke,
immerhin, du hast Kinder.
Ja, ich habe Kinder.
Du kennst deren Ansicht.
Ganz ehrlich, ich muss auch sagen, ich bin wegen den Kindern so politisch geworden. Die Kinder haben mich politisiert, weil ich mir überlege, in welcher Zukunft sollen meine Kinder aufwachsen. Deshalb bin ich auch im Elternrat und überall, wo man mich braucht, oder? Und ich war der Einzige, der eben gegen diese Office-Lösung im Parlament gestimmt hat, jetzt als Beispiel. Und das sind solche Elemente, wo ich sagen muss, aber das, was du jetzt sagst, das ist nicht unbedingt eine Generationenfrage. Ich denke, Leute in unserem Alter und sogar meine Eltern, die fallen genauso auf Fake News heute rein. Früher war es halt aufwendiger, Fake News zu erkennen, weil irgendwo gar keiner Interesse hatte, irgendwo groß Fake News. Gut, vielleicht war die Religion mal so das große Facebook-Fake News-Medium, oder? Ich glaube, das hat ein paar hundert Jahre hingehalten, oder? Aber da sind wir jetzt ein bisschen drüber weg und dann gab es die großen Medienverlage, die natürlich primär von der Wahrheit getrieben wurden. Und deshalb muss man sagen, ja, eigentlich ist jeder von uns Content Creator, News Creator, oder? Jeder von uns produziert irgendwo was, oder? Und die Grenzen werden dann wieder verschwimmen. Und ich meine, ich kann auch nicht meiner Tochter sagen, brauche jetzt nicht TikTok als deine primäre Informationsquelle. Das ist scheinbar heute der Lifestyle, wo man sich drin bewegt. Man kann einfach den Leuten, den Kindern mitgeben, versucht zu werten, versucht auch andere Quellen zu erkennen. Und das hat eigentlich nichts direkt mit der digitalen Integrität zu tun, weil dort bei der digitalen Integrität geht es eigentlich mehr um die Identität von mir, die dann digital irgendwo im Netz existiert. Klar, wenn ich mich jetzt auf TikTok bewege und das weiterleite oder like, ich weiß nicht, ich brauche kein TikTok, wo man dort auch so liked und klickt und weiterleitet. Wenn das so ist, dann fallen Daten von mir an und man kann Profile über mich generieren und wahrscheinlich generiert das dann den nächsten Content, der mir dann vorgeworfen wird. Also ich bewege mich dann zunehmend in diese Bubbles rein und das ist ja dann meine Identität, meine digitale Identität, die dann verwertet wird und meine Integrität verletzt. Und da denke ich, ob jetzt Fake News oder echte News, eigentlich gilt es
unabhängig davon,
die Daten zu schützen.
Jetzt Du hast Schweizer Beispiele angegeben, jetzt eher als Vorbild, die nicht so vorbildlichen Firmen, Plattformen etc., die großen Namen kennen wir, die sind meistens im Ausland und meistens sogar im fernen Ausland, mindestens ein Ozean dazwischen oder so. Ja, dann schreiben wir das in die Fassung und die finden irgendwie so, übrigens in der Schweiz haben sie das gesagt, wir machen weiter wie bisher.
Die Idee wäre natürlich auch, dass das ein Menschenrecht auf internationaler UN-Ebene wird. Wobei wir wissen ja heute, es gibt die UN Cybercrime Convention seit ein paar Monaten, die eigentlich genau in die andere Richtung schlägt, die eigentlich dann die Totalüberwachung fördert und so. Also auch dort, ich meine, es ist ein Kampf jetzt in kleinem Raum, den wir jetzt hier treiben, und ob man die digitale Integrität jetzt ersetzen könnte mit einem besseren, schlagkräftigeren Datenschutzgesetz oder mit vielen anderen Elementen in anderen Gesetzen. Im Moment, wer politisch aktiv ist, weiß, es läuft ein Referendum, eine Vernehmlassung zu der Verordnung vom ÜPF. ÜPF ist die Überwachung von Post- und Fernmeldeverkehr. Da läuft was, dort soll auch mehr überwacht werden. Am Schluss schlägt das dann auch wieder auf unsere digitale Integrität zurück. Es ist dann auch wieder ein Datenschutzthema. Firmen wie Proton oder Threema haben auch schon gesagt, ja, eventuell auswandern wäre eine Option für sie. Und wenn man das alles anschaut, diesen Kontext sehen wir, ja, man muss halt im Kleinen beginnen, was dann im Großen spielen soll. Dass dann, ob dieses Konzept jetzt die durchschlagende Lösung ist, das werden wir sehen.
Das ist klar.
Bei jeder Initiative, sei es Datenschutz, sei es im Moment eben läuft die EID-Sache, oder auch dort wird man genötigt, sich digital zu registrieren, damit man beispielsweise fürs Jugendschutzgesetz nachweisen kann, ich bin jetzt Ü16 oder ich bin Ü18 oder sogar mein Kind muss sich ausweisen, dass es Ü12 ist, um jetzt diesen Disney Channel Film zu schauen. Also irgendwo auf jeder Ebene wird man dann in eine digitale Welt reingenötigt, und das ist vielleicht, es heißt zwar digitale Gesellschaft, aber mein Wunsch ist eigentlich, dass wir nicht nur eine digitale Gesellschaft haben, sondern auch ein Recht auf ein analoges Dasein.
Ja, das ist das, was du vorher auch erwähnt hast, das Recht auf Offline-Leben.
Genau.
Billettautomaten zum Beispiel. Da habe ich mich gefragt, wäre denn das mit einer digitalen Integrität gedeckt? Steckt das in dem Wort drin oder wäre das, würde das dann automatisch mitkommen?
Die Schwierigkeit heute ist ja beim Ticketing, wenn man keinen Akku hat, fährt man schwarz. Oder man sucht verzweifelt einen Billettautomaten, der noch analog oder sonst wie funktioniert, der noch ein Papierticket gibt. Meine Mutter, meine Kinder, die können praktisch nicht herumfahren ohne analoges Billett. Und das wäre irgendwie dann schon der Wunsch, dass man möglichst eine Möglichkeit hat, noch analog herumzufahren. Also ich war kürzlich in England und dort kann man sich prepaid eine Karte kaufen und dann fährt man mit dieser Prepaid-Karte einfach anonym rum. Sowas gibt es in der Schweiz nicht. Also ich muss mich quasi entblößen, identifizieren, wenn ich irgendwo ein Ticket kaufe, wenn ich nicht vor dem Haus noch einen Automaten finde.
Es gibt in der Schweiz auch eine Karte und du kannst überall rumfahren. Also ist ziemlich, ziemlich teuer.
Ja, die ist sehr teuer, diese Karte. Und aber die ist nur diskret, wenn du sie als Karte verwendest
und nicht als Handy-App. Als App. Das ist so, genau. Aber dennoch, wir sprechen ja jetzt über die digitale Integrität. Ich will dir den Wunsch nicht absprechen und ich will nicht sagen, dass der nicht berechtigt ist. Aber für mich ist die Frage, würde dann die digitale Integrität uns auch dieses Recht auf Offline-Leben mit sich bringen? Und falls ja, wieso? Oder wieso siehst du das als Teil der digitalen Integrität?
Weil es keine digitalen Spuren gibt, primär. Mhm. Weil es meine Identität nicht digital festhält. Wenn ich eben jetzt ein Ticket digital lösen muss, heißt es automatisch, ich hinterlasse Datenspuren. Ich muss mich registrieren in der SBB-App oder wo auch immer. Ich muss zum Teil meine Kreditkarte hinterlegen. Das heißt, schon eine zweite Firma, die mitlesen kann, wann ich was kaufe. Je nachdem hat es dann noch zusätzliche. Also beispielsweise, wer bei der SBB ein Datenauskunftsbegehren stellt, der weiß, es ist mindestens noch eine dritte Firma involviert, die auf die Daten zugreift. Vielleicht noch mehr, who knows. Und wenn ich alles, das ganze Paket anschaue, dann sage ich einfach, ohne dass wir eine analoge Alternative haben, gibt es eigentlich nur noch Datenspuren von mir, wo ich mich praktisch nicht mehr wehren kann.
Genau, also ich glaube, der erste Schritt ist der entscheidende. Genau. Ja, und das ist meine Frage, wie oder wo siehst du das, oder wieso denkst du, dass das in diesem Wort steckt? Also, oder würde dann ein, oder sind dann zum Beispiel die entsprechenden Verfassungsartikel, die Initiativen, die lanciert worden sind, ist das dort explizit erwähnt? Oder wie leitest du das aus dem Wort digitale Integrität ab? Oder wie kannst du das Problem mit diesem erschlagen?
Ja, eben, sobald meine digitale Identität getrackt, ausgewertet.
Ja, aber da komme ich wieder und sage, ja, das Datenschutzgesetz sagt ja, was du mit deinen Daten machen darfst.
Ja, aber ich muss ja überall zusätzlich noch diesen Consent geben, dass sie noch mehr machen.
Dank dem Datenschutzgesetz, da musst du jetzt Consent geben. Vorher hätten sie ja einfach so gemacht. Also,
ja.
Aber der Punkt ist ja, du möchtest ja gar nicht, dass die Daten anfallen. Oder ich jedenfalls habe das so verstanden und ich verstehe dich da auch.
Wer ein bisschen in diesem Gebiet tätig ist, weiß ja eigentlich, es beginnt im Kleinen und dann wird immer mehr draus. Und wo Daten gesammelt werden, werden sie, heute heißt es ja, wir brauchen die Daten für die Buchhaltung, 5 Jahre werden sie gespeichert, wir brauchen die Daten noch zur Marketingauswertung, irgendeinmal wird noch mehr und noch mehr, noch mehr draus gemacht. Und wenn, eben, ich habe ein Datenauskunftsbegehren bei der SBB, die haben auf 10-12 Jahre von mir Daten zurück, alles Mögliche, jede Fahrt und alles wurde irgendwo gespeichert und es wird auch, das könnt ihr gerne nachlesen, es wird kommerziell verwertet und ich kann rückwirken, kann ich schon noch sagen, hey, lösch mir alle Daten, aber sie wurden trotzdem verwertet. Und auch wenn damals das Datenschutzgesetz noch nicht gegolten hat, heute ist es einfach fast selbstverständlich, dass mit jedem Datum, mit jeder ansatzweise digitalen Aktion, die ich heute mache, werden Datensätze von mir gespeichert und zunehmend auch aggregiert. Die werden zusammengeführt, oder? Wenn jetzt die Migro noch einen Optiker und einen Zahnarzt und wen auch immer aufkauft, jetzt verkaufen sie wieder. Aber rein theoretisch, der Zahnarzt hat meine AHV-Nummer, die wird dann irgendwie mit der Migro-Cumulus-Karte gekoppelt. Hallo, wie geht das? Irgendwo dürfen sie das nicht, aber gemacht wird es am Schluss irgendwo hintendurch trotzdem.
Ja, aber
das ist ein bisschen die Erkenntnis, die ich jetzt aus 15 Jahren Politik und Datenschutz gewonnen habe.
Ich zweifle die nicht an, also ich teile sie, um genau zu sein. Aber der Punkt, aber dann sind wir halt wieder am Anfang.
Ja.
Dann wäre nicht auch ein strengeres, schärferes Datenschutzgesetz die Lösung. Also ich versuche irgendwie noch immer ein bisschen herauszustellen, wo die digitale Integrität weitergeht oder mehr gibt als ein, sage ich jetzt mal plakativ, ein besseres Datenschutzgesetz. Weißt du, worauf ich hinaus möchte?
Ich denke, man könnte sehr viele Elemente der digitalen Integrität über ein sehr, sehr strenges Datenschutzgesetz abdecken. Aber
ja, also beim Offline-Leben ist zum Beispiel
Nationalrat, als das Datenschutzgesetz diskutiert wurde, sag du mir mal, wo es gescheitert ist, dass es strenger wurde. Wieso hat man so lächerlich kleine Strafen? Wieso gibt man den Firmen doch so viele Möglichkeiten mit unseren Daten Markt zu betreiben?
Also ein Teil von den Strafen ist, das ist im Allgemeinen im Schweizer Rechtskontext relativ unüblich, prohibitive Strafen zu machen, so wie man das beispielsweise aus Amerika kennt. Also die klassischen, teilweise auch leicht falsch dargestellten Fällen mit dem heißen Kaffee, der verschüttet wurde und man damit Millionen machen kann. Das entspricht einem komplett anderen Rechtsverständnis. Und das ist in der Schweiz sehr defensiv gehalten. Und ja, in der Schweiz hält man die Rechte der Wirtschaft und das Vertrauen, dass sie das ein anständiger Betrieb sind, relativ hoch. Und ich würde jetzt mal sagen, im internationalen Vergleich sind die Schweizer Firmen tatsächlich nicht annähernd so aggressiv und plump unterwegs wie in anderen Ländern. Aber dass sie es nicht auch probieren, würde ich jetzt alles andere als behaupten. Das ist mir schon klar. Und das andere ist schlicht und einfach, ich habe vom Generationenproblem geredet, im Nationalrat ist das Alter noch mal ein bisschen höher. Und das Verständnis für digitale Prozesse und was alles passieren kann, ist nicht sehr hoch und vor allem auch nicht auf der Prioritätenliste der Politik. Das sind im Moment, also das habe ich auch in meiner Zeit gemerkt und das wird jetzt noch ähnlich sein. Also wenn du jetzt einen Politiker fragst, hey, in den nächsten 3 Wochen, was willst du mit deinen Kollegen diskutieren? Kommt jetzt digitale Integrität oder Datenschutz? Nein, das kommt bei praktisch niemandem vor. Die Agenda ist voll und das Thema, also ich finde es wichtig darum auch, danke euch, dass ihr das nicht nur in der Schweiz als Thema macht, weil es ist Aufklärungsarbeit, die wir von der digitalen Gesellschaft ja auch betreiben wollen. Und du sagst es ja, vieles ist auch den Leuten bewusst machen, wer man ist im Internet oder wer man nicht mehr sein wird, wenn man eben manipuliert wird oder verletzt wird. Das ist ein großer Teil. Aber im Moment ist es verdammt schwierig, mit diesem Thema überhaupt Publikum zu gewinnen.
Danke, dass ihr hier seid. Ganz unmöglich scheint es ja nicht zu sein, dass hat mich auch ein bisschen beschäftigt. Oder? Du hast 2 Beispiele gebracht. Oder? Genf und weiß ich gar nicht, Neuenburg war das zweite. Ja. Und das war ja dann nicht eine Kampfabstimmung, sondern es war...
Es gab wenig Opposition. Das
genau. Hat
man auch beim Resultat gesehen.
Das scheint ja quasi ein No-Brainer zu sein. Oder, also wenn ich dir sage, sammle 100.000 Unterschriften, wenn du das hinkriegst, garantiere ich dir das ja. Du würdest wohl losrennen und das machen. Das wäre die beste PR für die Piratenpartei, oder? Oder für dich. Du kannst sagen, nee, ich habe das hinbekommen mit 95% der Stimmen. Und trotzdem, trotz dieses Erlebnisses, hat es noch relativ wenig auf andere Kantone übergeschwappt. Wir haben ein paar Beispiele gesehen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, gab es sogar eine entsprechende Motion, war es, im Parlament, im Nationalrat, von Samuel Bendahan. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Und wenn ich das richtig gesehen habe, die Motion wurde am Ende abgelehnt. Also, es wäre eigentlich super einfach gewesen. Man hätte da ja sagen können und da hätte 90% des Volkes, potenziell, mindestens in Genf und in Neuenburg, aber ja, 2 Kantone ist ja schon ziemlich gut, oder? Und trotzdem, nein, machen wir nicht. Wieso? Hast du eine Erklärung?
Das ist Politik. Ich denke, die Voraussetzung ist jedes Mal, die Ausgangslage ist jedes Mal eine andere. Die Voraussetzungen, die leben, die spielen dauernd anders. Und wenn sich irgendwo in Basel 5, 6 Parteien finden, dann sieht, dass sie gemeinsam eine Motion einreichen und damit dann an die Regierung gehen. Hey, arbeitet was aus? Ist es was anderes, als wenn ein Einzelnationalrat sagt, hey, ich würde gerne. Und ich denke auch, wenn wir jetzt eine nationale Initiative machen, würden wir wahrscheinlich als erstes den Bundesrat gegen diese Initiative haben, als zweites dann noch den National- und Ständerat gegen uns haben und dann kommt der Abstimmungskampf. Wir können es probieren. Ich sage nicht, dass nichts gegen so einen PR-Stand sprechen würde. Es kostet dann einfach sehr viel Geld, dass man nicht einfach so aus der Tasche schüttelt. Und ob das jetzt der richtige Weg ist oder ob wir jetzt da mit kleinen, feinen Stichen in eben Genf, Neuenburg, vielleicht Zürich, mittelfristig mehr erreichen, damit es so ein bisschen eine Bottom-up-Bewegung gibt. Beispielsweise war ich auch in der Transparenzinitiative engagiert, wo plötzlich in einzelnen Kantonen auch Transparenz verlangt wurde. Wie werden Politiker, Kampagnen und so weiter finanziert? Und als wir dann im Bund, im nationalen Parlament darüber diskutiert haben, der Bund hat sie abgelehnt, das Parlament hat sie abgeschmettert und plötzlich kamen aus einzelnen Kantonen Signale, hey, aber wir wollen Transparenz, haben die ein Rückkommen beschlossen auf unsere Initiative vor der Volksabstimmung und haben einen sehr brauchbaren Gegenvorschlag ausgearbeitet. Und ich denke mir ein bisschen, diese Sachen spielen immer ein bisschen zusammen in unserer Politik, weil man ja am Schluss seine Mehrheit gewinnen muss. Ich denke, heute wäre das Parlament vielleicht noch nicht ganz bereit für ein besseres Datenschutzgesetz oder eine digitale Integrität. manchmal, gut, das ist etwas, das auf Verfassung perfekt reinpasst, aber manchmal haben wir in der Verfassung Initiativen, die eigentlich gar nicht in eine Verfassung gehören, die man auf Gesetzesstufe oder sogar auf Verordnungsstufe hätte machen müssen. Jetzt sind sie zum Teil leider in der Verfassung drin und ich denke, diese Prozesse sind einfach nicht kontrollierbar. Das ist immer ein bisschen der Zeitgeist, der einspielt, vielleicht auch die aktuellen Parlamentarier. Im Moment wissen wir haben sehr viele Landwirtschaftsleute, wir haben sehr viele Juristen drin und wir haben kaum noch Digitalpolitiker drin, noch eine Handvoll würde ich mal schätzen. Und wenn man diese Situation so anschaut, sieht man, gewisse Gesetze werden es einfacher haben und andere werden es schwieriger haben.
Aber es gibt viele, die sich da Volksvertreter nennen.
Indirekt sind sie es ja.
Sie sind es.
Sie sind es, sie wurden gewählt.
Genau, und das Volk zu vertreten. Die einen nehmen das sogar in ihren Parteinamen auf. Und trotzdem haben wir gesehen, es gibt zwei Kantone, deren Volk eine ziemlich klare, eindeutige Meinung hatte und hat auf Bundesebene nicht interessiert. Dann frage ich dich andersrum, warum glaubst du, dass es dann in Genf und Neuenburg funktioniert hat? Oder wieso sind die Westschweizer den Deutschschweizern voraus?
Ein großer Teil ist sicher auch Aufklärung. Ich denke mal eben so Anlässe wie heute, wo man das Thema diskutieren kann.
Wir haben, also sagst du, die Westschweizer sind besser aufgeklärt als wir?
Ich habe ja vorhin gezeigt, vor 5 Jahren kam dieses Essay von Alexis Roussel und Grégoire Barbet raus. Und das war halt, das in Genf, Alexis lebt heute in Neuchâtel. Also irgendwo sieht man auch, je nachdem, wo welche Leute unterwegs sind, kann es auch einen Einfluss haben.
Also er müsste noch 26 Mal umziehen, bis er in...
Ja, also das möchte ich ihm nicht zumuten. Ich weiß, dass er genau mit dem Thema jetzt in Frankreich noch am Lobbyieren ist, ja. Der Alexi. Also es ist überall was am Tun. Manchmal braucht es mehr Lobbying, manchmal braucht es eben so Vorträge, ein bisschen die Basis zu informieren. Und manchmal ist es auch nicht fassbar.
Du hast jetzt gerade noch mal das Internationale angesprochen, also Piratenpartei ist in vielen Ländern vertreten. Ist das sehr eurozentrisch, europazentrisch? Also ist das auch etwas, was einen Japaner, Südkoreaner, Mexikaner interessiert?
Also im Moment kann ich nicht sagen, ich glaube, Japan haben wir Piraten. Neuseeland gibt es, Australien gibt es, in Südamerika gibt es, in den USA gibt es. Ja. Europa haben wir fast in jedem Land Piratenparteien. Sie sind zum Teil gesellschaftlich ganz anders positioniert. Mal sind sie ganz links, mal sind sie eher bürgerlich. Die Tschechen waren mit 5 Piraten im Europaparlament vertreten bis zur letzten Legislatur. Die Deutschen mit 1 Piraten. Patrick Breyer ist noch so ein bekannter Name aus Deutschland. Und es ist so eine Bewegung halt, die manchmal auch gewisse andere Gruppen anzieht, manchmal in gewissen Ländern mit mehr Erfolg, in anderen Ländern mit weniger Erfolg. Hier in der Schweiz haben wir mehrere Parlamentarier auf kommunaler Ebene. National haben wir das noch nicht so weit gebracht, aber wir sind immer wieder dran. Und deshalb eben die Bewegung bei den grundsätzlichen Sachen, eben wie Datenschutz, digitale Integrität, etwas, das im Moment auch sehr stark diskutiert wird, ist wieder das Urheberrecht. Und das Interessante ist ja, das Urheberrecht ist eigentlich immer sehr umkämpft worden, die Gesellschaft gegen die Großkonzerne, oder? Weil es gibt eine Handvoll Großkonzerne, die eigentlich die ganzen Urheberrechte kontrollieren, oder? Das sind diese multinationalen Musik- und Filmproduktionsfirmen. Und plötzlich, heute geraten diese Firmen unter Druck und diese Konzerne geraten unter Druck wegen AI, künstlicher Intelligenz, weil plötzlich diese Daten, Musik wird gesaugt, um künstlich Musik zu generieren. Und plötzlich kommen diese Konzerne unter Druck von anderen Konzernen, die ein Geschäftsmodell daraus entwickeln. Und wir Piraten können nur zuschauen und schmunzeln, oder was da läuft.
Braucht es auch eine digitale Integrität für Firmen? Dass Firmen geschützt sind, dass ihre Daten von anderen Firmen oder Einzelpersonen nicht... Ja, also ich bin jetzt mal frech.
Nein, ich denke immer, wir Piraten stehen immer auf der Seite der Schwächeren. Und häufig sind nicht die Firmen die Schwächeren.
Ja, mit dem Kampf Firma gegen Firma gibt es auch.
Unser basisdemokratischer Anspruch, dass wir sagen, ja, es ist ein Bottom-up-Approach. Der Kleine und vor allem eben in Amerika kannst du als Einzelner eine Firma auf Millionen Schadenersatz verklagen, wenn sie deine Daten nicht richtig schützt. Bei uns ist man irgendwie relativ hilflos. Wenn jetzt Migros oder der Personalvermittler oder Xplain via FedPol meine Daten liegt, habe ich nichts in der Hand, um gegen die Verantwortlichen vorzugehen. Ich kann nichts machen und wenn ich was machen kann, habe ich am Schluss Zehntausende Franken Anwalts- und Gerichtskosten und bekomme dann eventuell eine Genugtuung, mit der ich mir einen Tee leisten kann, oder? Also das ist die Situation. Also wir stehen hier eigentlich sehr auf der Seite der Kleinen, auf den Schwächeren und da sind nicht die Firmen dabei für uns im Moment. Ich denke, Threema, Proton und so, die wissen sich heute selbst zu wehren und sie sagen es im Moment auch deutlich, dass der Datenschutz in der Schweiz sich in die falsche Richtung bewegt. Und das finde ich cool.
Wenn ihr wollt, dürft ihr euch auch einbringen, wenn ihr lieber auf die Offline-Zeit wartet, ohne dass euer Ton, eure digitale Integrität verletzt, ist das auch in Ordnung, wie ihr euch das überlegt habt. Frage ich dich noch, du hast vorhin gerade die KI oder AI erwähnt und in deinem Einführung hast du auch gesagt, dass du auch wünschst, was ich hier selbstverständlich kann, dass man nicht von einer Maschine beurteilt wird oder nicht nur zumindest von einer Maschine beurteilt wird. Verstehe ich, kann ich nachvollziehen, aber auch hier wäre dann wiederum meine Frage, würde das und falls ja, wieso würde das die digitale Integrität garantieren oder wie würde das die digitale Integrität verhindern?
Also meine digitale Identität ist ja eigentlich zum Beispiel alles, was ich poste, alles, was schon mal über mich von mir publiziert wurde, das macht mich aus. Und wenn jetzt dann ein Computer irgendwo, ich weiß nicht, wer heute die Zeitungen gelesen hat, aber ich wurde heute sicher schon etwa 10-mal namentlich erwähnt, aus anderen Gründen. Und wenn das dann irgendwie durch einen Computer automatisch aggregiert wird, kann es dann halt sein, dass irgendein Profil von mir erzeugt wird, das nicht mir entspricht, weil es da irgendwo, weil der Kontext ein anderer ist. Und wenn man das Gleiche vor 2 Tagen gemacht hätte, hätte das Bild rein digital anders ausgesehen. Und das ist das ist eigentlich der Punkt, dass ich das Recht haben möchte, dass mich nicht nur eine Maschine beurteilt, weil ja, wenn jetzt heute eine SDA-Meldung rausgeht und die halt 20-fach, 30-fach multipliziert wird durch die Medien, die einander ja fast nur noch abtippen, ist das halt ein völlig falsches Bild gegenüber dem, was sonst irgendwo über mich eigentlich wichtig wäre. Eben, was ich für einen Background habe, wo ich mich sonst engagiert habe. Alle diese Sachen würden dann gar nicht zur Geltung kommen.
Wie wird das erreicht, dieser Schutz von Missverständnissen? Wie wird vor Missverständnissen geschützt, wenn ein Mensch die Daten anschaut und nicht eine Maschine, wenn es ja eigentlich wie dieselben Daten sein können?
Ich denke mal, ein Mensch könnte vielleicht, ich weiß nicht, wie die Maschinen heute ticken, die Algorithmen sind ja meistens nicht so bekannt, aber wenn dann 20 Mal eine SDA-Meldung multipliziert wurde mit 2, 3 kleinen Textänderungen, könnte ein Mensch noch feststellen, ja, das ist ja immer dasselbe und nicht 20 Mal ein neuer Text über mich. Es könnte aber auch darauf rauslaufen, dass man halt eben die ganzen Kontextinfos besser reinnimmt. Also ich kann es nicht definitiv sagen. Und auch die AI, die künstliche Intelligenz, die ist im Moment praktisch von Woche zu Woche machen wir neue Entdeckungen, was sie für schlaue Sachen machen oder was sie für dumme Sachen machen mit künstlicher Intelligenz und wie die Sachen verdrehen kann oder wie sie Sachen gut machen kann. Also ich denke einfach, ein Mensch hat heute noch ein bisschen mehr Kompetenzen, ein Gesamtbild zu machen, als eine Maschine, der man dann absolut vertrauen will. Und der Punkt ist ja eigentlich, heute wird sehr gerne von vielen Firmen an Maschinen delegiert, weil das halt Prozesse spart. Ein Beispiel sind Kreditauskünfte. Kreditauskünfte funktionieren ja heute so, ich will mir ein Haus kaufen, ein Auto leasen, ich brauche eine Kreditauskunft und dort wird dann gewertet, in welchem Quartier ich wohne, sind dort eher besser schlechter Verdienende, es werden andere Auskünfte rausgeholt und Sachen, die mich persönlich gar nicht betreffen, haben dann einen Einfluss auf meine Kreditwürdigkeit. Wir wissen alle, gewisse Personen mit ausländisch klingenden Namen zahlen mehr für eine Autoversicherung als andere Personen. Und das sind solche Sachen, die eine Maschine viel stärker macht als ein Mensch.
Danke, eine Frage von der Seite.
Ich würde gerne ein Wort dazu sagen. Ich glaube, wir sind hier in eine Richtung gegangen mit dieser Frage, ist der Mensch besser oder die Maschine? Ja. Das halte ich für einen großen Fehler, der oft passiert. Weil das kann man gar nicht wirklich beantworten und darum geht es auch nicht. Der Unterschied ist der, dass der Mensch selber denken kann und er gehört sich selber. Die Maschine hingegen hat einen Besitzer, das ist auch wieder ein Mensch. Und dieser Mensch, dem das Ganze gehört, hat dann potenziell einen unzulässigen Einfluss über die Maschine, über das Resultat. Und der ist durch Besitzverhältnisse und durch Allianzen und alles Mögliche gesteuert und dadurch entsteht der unfaire Teil. Deshalb ist es eben unfairer, wenn ich durch eine Maschine beurteilt werde, als durch einen Mensch. Und nicht, weil die Maschine besser oder weniger gut urteilt als der Mensch.
Danke für dieses Statement.
Meine Ursprungsfrage war aber nicht, welches ist der beste Weg, um zu entscheiden, sondern ich habe mal das so angenommen, dass wir nicht oder du nicht möchtest von einer Maschine beurteilt werden, ob das Urteil nun besser ist oder nicht, sei dahingestellt. Ich glaube, ich würde auch in vielen Fällen gerne von einem Menschen beurteilt, aber die ursprüngliche Frage war, garantiert uns das digitale Integrität oder wie oder wo würde uns hier die digitale Integrität dieses Recht bringen?
Also das eben, es ist wieder zurück beim Anspruch, dass wir ein Recht auf analoges Leben haben sollten, dass wir nicht eben alles digitalisiert haben müssen.
Und ich glaube, ein wichtiger Aspekt ist auch, dieses Konzept mal durchzubringen, dass man eben auch im Internet verletzt werden kann, auf verschiedenste Arten sich dessen bewusst ist und das auch in die Firmenprozesse, in die politischen Prozesse, aber auch in die privaten Prozesse. Also man kann auch vom Privaten online verletzt werden, nicht nur vom Firmen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich ein wichtiger Aspekt. Jetzt ist da nochmals eine Frage.
Nein,
hat sich erledigt. Herzlichen Dank. Weiterfangen bitte aufstrecken und sonst reden wir noch weiter.
Genau.
Ja. Ah, da kommt eine Frage. Ja.
Also die künstliche Intelligenz, die jetzt das ganze Internet abgrast und irgendwelche Theorien daraus erzeugt oder Bilder erzeugt, die liest natürlich auch alle Fake News mit. Und das führt zu weiteren Fake News, einfach zu künstlich generierten Fake News, oder? Und bei KI habe ich das Problem, ich merke es ja gar nicht. Das heißt, wenn im Prinzip ist es so, dass Unterlagen gescannt werden. Ich habe 100% von den Unterlagen, 80% werden gescannt, daraus wird gelernt und bei den 20%, die übrig sind, wird mein Ergebnis überprüft. Und jetzt stellt man sich vor, man macht das mit Bewerbungsunterlagen und man scannt die Bewerbungsunterlagen von erfolgreichen Bewerbern und alle Frauen sind blond. Und weißhäutig. Und jetzt kommt eine farbige Frau mit schwarzen Haaren. Die wird noch nicht mal zum Bewerbungsgespräch eingeladen. Und das merke ich nicht, wenn ich schwarz und schwarze Haare habe und dunkelhäutig bin. Das merke ich nicht. Oder auf der anderen Seite weiß ich zum Beispiel von der Mobiliar, dass die ihre Versicherungsvertreter mit Software ausgestattet hat, um Gewerbetreibende für ihre Versicherung einen annähernden Vorschlag machen zu können. Das heißt, sie geben ein, habe ich eine Tankstelle, habe ich Benzin und Diesel irgendwo und dann bekommt es der Kunde, ohne dass der Versicherungsvertreter sehr große Kenntnisse von den Risiken hat, bekommt er eine Art Vorschlag, dem er dann den Gewerbetreibenden vorweisen kann. Sowas ist vernünftig, aber auch das merke ich natürlich nicht, oder? Das ist bei KI für mich das Hauptproblem.
Ja, das war ja eigentlich schon vor der KI so, dass man irgendwo geratet wird. Es ist jetzt einfach zunehmend einfach, zunehmend bequem, dass man Menschen durch solche KI-Lösungen ersetzt. Und ich denke, ich war kürzlich im Nationalarchiv, ich meinte, da gibt es so coole Anwendungen, die man mit KI lösen kann, wo ich absolut kein Problem sehe. Wo ich aber das Problem sehe, ist, wenn dann eben genau diese Ratings, diese Bewertungen gemacht werden, eben, dass eine Maschine Menschen bewertet bei Bewerbungsgesprächen, ist jetzt ein Hauptproblem, das akut ist.
Und deshalb müsste man...
Sorry, können wir zur digitalen Integrität zurückkommen? Noch ein paar Minuten, wir können nachher offline über alles Digitale und Nicht-Digitale sprechen.
Ja, ich würde nur noch ganz kurz dazu sagen, dass man im Prinzip dann eine Art Transparenz braucht. Man muss sehen können, warum das so entschieden wurde. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Ist natürlich so, wenn man physisch angegriffen wird, mehrmals, dann macht man einen Kurs für Selbstverteidigung. Man kann natürlich auch sich digital selbst verteidigen. Das heißt, ich kann zum Beispiel in meinem Browser sehen, alles, was ich mache, geht an die Firma Google. Weil auf jeder Seite werden Skripte von googletechmanager.com geladen und ich kann das blockieren und die Webseite, die funktioniert trotzdem. Oder ich kann zum Beispiel von sämtlichen gratis Android-App kann ich im Netz schauen, welche Tracker drin sind. Zum Beispiel bei der App von Viseca, die Kreditkartenfirma, da sind 3 Google-Tracker und einer von Microsoft drin. Toll.
Und die digitale Integrität würde uns das garantieren, dass wir das nicht mehr hätten?
Oder? Das ist vielleicht, ja, das könnte man zumindest dann entsprechend durchsetzen. Heute habe ich das Problem, wenn ich Datenschutz machen will, das ist Privatrecht. Das heißt, jeder Einzelne muss vor Gericht, muss die Firma verklagen. Die Frage ist nachher, muss ich nachweisen, dass ich wirklich einen Schaden hatte, wie das in den USA üblich ist? Oder heißt es aber, ja, da haben Sie einfach Pech gehabt und Ende, oder?
Also ein großes Thema, und da kann ich darauf hinweisen, wir von digitalen Gesellschaften haben auch Dokumentation zu diesem Thema digitale Selbstverteidigung. Ist ein wichtiger Aspekt und kommen wir gerne wieder. Genau. Nachhaltige Digitalisierung, es gibt auch noch einen expliziten...
Nein,
das ist die neue Version. Das ist das Update.
Hier ist noch Selbstverteidigung.
Genau, digitale Selbstverteidigung ist auch online verfügbar, ohne Tracker, wenn ihr ihn herunterladet. Gibt es noch weitere Fragen? Da vorne noch. Und noch hinten dann als Übernächstes.
Du hast gerade gesagt, digitale eine Garantie von digitaler Integrität würde das Tracker-Problem eigentlich lösen, oder es wäre dann verboten, aber das tönt für mich danach, dass ein paar große Firmen ein Problem hätten damit. Und ich frage mich, merkt man das schon, dass diese Firmen sich eigentlich dafür einsetzen, dass vielleicht solche Gesetze nicht zustande kommen? Gibt es da Lobbying von diesen Firmen?
Ja, es ist natürlich immer irgendwo Lobbying in alle Richtungen am Tun. Ich meine, das hat man auch beim Datenschutzgesetz gesehen. Da sieht man, im Moment gibt es ja auch so Vorstöße, ob man Klarnamenpflicht bei Online-Kommentaren haben soll, ähnliche Sachen. Und ich denke, Wir werden, wenn man das jetzt natürlich weitermacht, diese Initiativen zur digitalen Integrität, denke ich mir, da wird auch irgendwo mal was kommen. Aber ihr habt es vielleicht alle gemerkt, als diese Cookie-Deklaration von der Datenschutzgrundverordnung eigentlich auf die Schweiz durchgedrückt ist, hat man sich plötzlich die Frage gestellt, ja, wieso brauchen wir das überhaupt? Ja klar, wenn wir deutsche Kunden mit einer deutschen Website ebenso bedienen, müssen wir auch diese Cookie-Banners haben. Unterdessen haben einige Firmen gemerkt, dass es vielleicht einfacher ist, gar keine Cookies zu speichern, sondern einfach mal, also beispielsweise bei einer Piratenpartei-Website, bei der DigiGuess, alle diese Sites funktionieren eigentlich ohne Cookies, ohne Tracker und so weiter. Und ich meine, das ist eigentlich der angenehme Weg, so sollte es gehen. Und wenn dann eine Firma sagt, ja, du kriegst noch eben 7 Funktionen zusätzlich, wenn du jetzt Cookies erlaubst, Dann ist das halt eine Option, aber die sollte dann effektiv ein Opt-in sein und nicht ein Opt-out über irgendwelche unsägliche, mühsame Cookie-Banners, wo du dann eben auf 700 Seiten einzeln deaktivieren solltest. Und das wäre eigentlich der schöne, angenehme Weg. Und ich denke, auch einzelne Firmen oder sogar Medien würden davon profitieren, wenn sie dort ein bisschen auf Kundenbedürfnisse eingehen. Ein Beispiel sind auch Werbebanner. Ich meine, Zahlmedien haben vor etwa 7-8 Jahren angefangen, auch zusätzlich Online-Werbung aufzuschalten. Und das wurde, also so diese ganze Fullscreen-Werbung wurde auch nicht abgeschaltet, wenn du ein Login hattest. Und das hat auch zu Kündigungen geführt. Und irgendwo müssen die Firmen halt auch lernen, dass nicht jede Idee aus der Marketingabteilung eine gute Idee ist. Die sollten eigentlich erkennen, dass es primär geht, dass man seine eigenen Kunden zufriedenstellt und ob man dann mit der Marketing-Idee vielleicht noch ein bisschen Zusatzgeld generieren kann. Das sollten sie vielleicht zweimal noch drüber schlafen, bevor sie es dann einführen.
Wenn wir jetzt gerade die Gegner besprochen haben, würde mich auch noch wundern nehmen. Das ist nicht ganz einfach, wir haben es schon vorher gehört, an anderen Stellen waren es erfolgreich, habt ihr dann auch Verbündete oder was sind eure klassischen Verbündete? Wenn ich nachgeschaut habe, also Samuel Bendan ist von der SP, dann, wenn ich das richtig in Genf gesehen habe, da kommt es von der FDP, also politisch eigentlich nicht gleich am anderen Rand, aber doch relativ weit weg. In Zug ist es Parat, eine sehr kleine Splitterpartei, ich glaube ursprünglich von euch abgebranched. In der Waadt verschiedene, in Basel weiß ich nicht. Habt ihr klassische Partner oder müsst ihr jedem Kanton, jedem Ort wieder in neue Basel zusammensuchen?
Ich glaube, 6 verschiedene Parteien gemeinsam. Der Punkt ist eigentlich, wir betreiben primär mal Sachpolitik. Und egal bei welchem Thema, mal sind wir mit der DigiGuess gemeinsam in einem Komitee, beispielsweise so haben wir uns ja gefunden damals beim ersten BIP-Referendum, Nachrichtendienstgesetz, da sind wir immer gemeinsam unterwegs und beim BIP-Referendum hat man beispielsweise eher mit den Linken zusammengearbeitet da war das Komitee eigentlich ziemlich breit aufgestellt, da gab es auch SVP-Leute, beim Nachrichtendienstgesetz war aber eigentlich tendenziell alles links, also insofern je nach Thema also
jetzt hat man andere Verbündete speziell auf die Datenschutz
beim Datenschutz muss ich sagen, tendenziell ist halt die wirtschaftsfreundlichere Fraktionen, die wirtschaftsfreundlichen Gruppen sind dort eher für einen laschen Datenschutz, weil es dann den Firmen zugutekommt und umgekehrt wären dann eher die
linken Parteien.
Aber beispielsweise bei der GLP, die sind mal liberal in die eine Richtung und mal liberal in die andere Richtung. Die sind nicht immer so konstante Partner. Das kommt und geht eigentlich je
nach Thema. Das nennt man Meinungsfreiheit.
Ja, genau. Das ist ja akzeptabel und schön, dass wir das in der Schweiz haben. Aber das ist je nach Thema und vor allem je nach Region oder Stufe ist das dann wieder anders. Und ich denke auch, Kommunalpolitik mit einer SVP hast du andere Probleme als nationale Politik im Bundeshaus. Das sind andere Themen.
Also es gibt keine klassische Unterstützer für...
Nein, da kannst du sagen, das Thema Beispielsweise, wenn du jetzt über diese Office-Lösungen sprichst, da kannst du von links bis rechts Verbündete finden.
Ja, okay.
Oder wenn man sagt, man möchte gerne irgendwie eine Souveränität in der digitalen Welt haben. Ich meine, sorry, wir reden über Lebensmittelsouveränität. Das kommt heute einfach mal von rechts, oder? Tendenziell, weil halt auch die Bauernlobby daheim ist, oder? Aber genau gleich brauchen wir doch auch eine Technologiesouveränität. Ja. Und muss das jetzt ein linkes Thema sein? Das kann ja auch gut für die Wirtschaft sein. Oder ich meine, diese Themen sollten eigentlich jeden betreffen, unabhängig von welcher Schublade man jetzt wen zuordnet. Also ich würde das jetzt nicht so fix.
Gut, dann zum Schluss, fast zum Schluss, hast du dass du uns die so schön Werbung für unsere Broschüren gemacht. Dann gebe ich dir jetzt auch noch kurz die Chance, eine Werbung zu machen. Du hast gesagt, es läuft in diversen Kantonen. Das gibt es aktuell Kantone, die man jetzt für eine digitale Integritätsinitiative unterschreiben könnte oder demnächst eine Abstimmung zu gewinnen ist.
Ganz akut ist einfach Zürich, wo im Moment das im Parlament, in der Kommission und dann im Parlament behandelt wird. Also wenn ihr Zürcher Parlamentarier kennt, legt ein gutes Wort ein. Du kennst da sicher einige. Legt ein gutes Wort ein in Zürich. Zürich ist sicher so ein starkes Signal, wenn dort was Schlaues rauskommt, wenn am besten irgendwie eben über das Parlament und die Regierung ein super toller Vorschlag kommt, denke ich, das hätte Signalwirkung, auch auf die ganze Schweiz. Und dann in anderen Kantonen, wir haben ein bisschen evaluiert, eben wie gesagt, in Bern ist eine Initiative sehr, sehr schwierig zu machen. Ja. Es gibt andere Kantone, wo es einfacher wäre. In Basel ist es im Moment im Parlament, in der Regierung. Ja, wenn jemand gerade weiß, wo man ansetzen könnte, dort einfach auf uns zukommen, auch im Zug oder in anderen Kantonen, denke ich, wir sind überall verfügbar. Wir haben in der ganzen Schweiz Mitglieder, wir haben etwa, ich glaube, ein bisschen mehr als die digitale Gesellschaft heute, vielleicht nicht immer gleich viele Aktive, aber wir sind wirklich an vielen Orten daheim und ich denke, wir sind da, wenn irgendwo eine Anfrage kommt, helfen wir sehr gerne.
Gut, dann belassen wir es für den Moment, für den offiziellen Teil hier, sage ich mal. Wir können gleich ohne Aufzeichnung, ohne Verletzung der digitalen Integrität noch weiter diskutieren. Ich möchte noch, ist das Nächste? Nein, tatsächlich. Für alle, die ihre digitale Integrität verletzen wollen, wir sind auch auf den böseren und weniger bösen sozialen und asozialen Medien unterwegs. Und ihr dürft uns selbstverständlich folgen. Wenn ihr Freude am netzpolitischen Abend habt, habe ich gute Neuigkeiten. Wir haben nämlich weitere Termine geplant. Am Donnerstag, 22. März, Zürich, Karl der Große, worum geht's, Jörg?
22. Mai. 22. März wäre schon eine Nachsage. Das Thema ist das elektronische Patientendossier. Jetzt aber mal nicht aus Sicht von Parteien und Politik, sondern aus Sicht eines Unternehmens, der sich dieses Thema angenommen hat und meiner Meinung nach durchaus einen innovativen Ansatz hat, wie eben diese Gleichgewicht zwischen Daten nutzen, was in Gesundheit sinnvoll sein kann, aber auch Daten schützen.
Danach haben wir Sommerpause im Herbst, beginnt es dann im September wieder in Zürich und für euch hier in Bern besonders relevant, am 23. Oktober sind wir wieder hier im Lichtspiel. Wäre schön, wenn ihr alle wieder mit dabei wärt. Für die digitale Gesellschaft sonst noch nicht kennen, wir haben einen Newsletter, den Netzpodcast. Eine Stimme kennt ihr jetzt oder zu einer Stimme habt ihr jetzt auch das Gesicht gesehen. Es gibt monatliche Mittagessen über alle Aktivitäten informiert. Seid immer informiert, natürlich auch mit einem Besuch über die Website.
Und die monatlichen Mittagessen, die sind, glaube ich, unterdessen in 6 Städten oder mehr sogar. In der ganzen Schweiz, Deutschschweiz wie Weltschweiz.
Insbesondere auch in Bern.
Genau.
Genau. Und wenn ihr gerne uns unterstützen möchtet, könnt ihr das tun, indem ihr mitmacht in irgendeiner Form oder selbstverständlich. Wir arbeiten, sind heute alle ehrenamtlich hier, dürft ihr uns auch finanziell unterstützen, hier mit einer Spende. Dann bleibt mir noch einmal euch zu danken, dass ihr hergekommen seid und vor allem dir, Jorgo, dass du dich so sehr für das Thema engagiert hast und dich als Gast für heute zur Verfügung gestellt hast.
Danke euch für die Einladung.